getötet worden. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Sein Motiv wird noch untersucht. Boulevardmedien vermuten einen ehemaligen Schüler. Probleme mit Mobbing werden genannt. Die Salzburger Nachrichten berichten von 2 Schusswaffen, eine Pistole, eine Schrotflinte. Beide habe der mutmaßliche Täter offenbar legal besessen. Die Schule ist inzwischen evakuiert, die Lage sicher, sagt die Polizei. Schülerinnen und Schüler werden in einer nahegelegenen Halle von Kriseninterventionsteams betreut. Eltern, Angehörige ebenfalls. Die Grazer Bürgermeisterin spricht von einer Tragödie. Noch unklar ist die Zahl der Verletzten. 30 könnten es sein, heißt es, einige auch schwer verletzt. Nicht ausgeschlossen deshalb, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte.
Bundesinnenminister Dobrindt hat am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Demnach hat die politisch motivierte Gewalt deutlich zugenommen. Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz auf rund 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten lag 2024 um fast 50% höher als im Jahr davor. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000, davon sind gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des Nahostkonfliktes kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten und antisemitischer Hetze. Protestschwerpunkt war dabei Berlin. Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Deutschland eingebürgert worden als jemals zuvor. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben knapp 292.000 Ausländer einen deutschen Pass bekommen. Das sind rund 92.000 mehr als im Jahr davor. Die größte Gruppe der neuen Staatsbürger kommt den Angaben zufolge aus Syrien. Die Zahlen seien auch deswegen so stark gestiegen, weil das Staatsangehörigkeitsrecht im Juni 2024 reformiert wurde, hieß es. Seitdem ist eine Einbürgerung nach 5 Jahren möglich und bei besonderen Integrationsleistungen nach 3 Jahren. Diese Regelung will die neue Bundesregierung aus Union und SPD allerdings wieder abschaffen. Berlin soll der zentrale Anlaufort der deutschen Computerspielbranche werden. Heute haben der regierende Bürgermeister Wegner und Wirtschaftssenatoren Giffey den künftigen Standort des sogenannten House of Games bekannt gegeben. Das Quartier Lux nahe der Warschauer Straße. Angela Ulrich, RBB 24 Landespolitik.
Beide regierende Bürgermeister und Wirtschaftssenatoren machten deutlich, dass sie das Projekt für deutschlandweit einzigartig halten. Giffey sprach von einer Investition in die Zukunft, denn die Gaming-Branche wachse enorm und das käme auch der Berliner Wirtschaft insgesamt zugute. Der Berliner Senat fördert das Projekt mit 4,6 Millionen Euro. Auf 15.000 Quadratmetern sollen ab dem Frühjahr 26 nahe der Warschauer Straße zahlreiche Unternehmen und Start-ups aus der Games-Branche arbeiten. Bereits bekannt ist, dass der französische Spieleentwickler Ubisoft im House of Games Büros beziehen wird.
Die US-Regierung hat weitere Soldaten nach Los Angeles geschickt, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. Am Abend ist in Los Angeles wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Der US-Musiker Sly Stone ist tot. Wie seine Band mitgeteilt hat, erlag er im Kreise seiner Familie einer Lungenerkrankung. Stone wurde 82 Jahre alt. Mit seiner Band Sly and the Family Stone hat der Musiker in den 60er und 70er Jahren die Funkmusik populär gemacht. Zunächst in den Vereinigten Staaten, später in der ganzen Welt. Zu seinen bekanntesten Songs gehören Everyday People und Family Affair. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag meist dicht bewölkt, gebietsweise Schauer. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 18, Tempelhof 20, Küritz nur 15, Senftenberg 23 Grad. Morgen erst bewölkt, später dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken 18 bis 21 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik mit Kai Lührs Kaiser.
Und ich sage immer noch, schönen guten Nachmittag. Geburtstagsparty aus den Bildern der Kindheit von Aram Khachaturian, Jean-Yves Thibaudet, Klavier oder Thibaudet, wie er wahrscheinlich zu Hause in Los Angeles genannt wird. 73-jährig starb schon vor Wochen in Warschau die Kontraaltistin Jadwiga Rapé, was zu vermelden durchaus angezeigt ist, schon deswegen, weil es Kontraaltistinnen, ähnlich wie Heldenbaritöne, Schwarzbässe und Soubretten, fast überhaupt nicht mehr gibt. Heute gilt selbst eine Sängerin wie Lucille Richardot als kontraalt. Dabei klingt sie nur so, kommt aber, wie sie mir selber gesagt hat, mitnichten so weit runter, wie sie es als Kontraaltistin eigentlich müsste. In Polen gab es lange Zeit sogar zwei bedeutende Vertreterinnen dieses Fachs. Die eine, noch bedeutendere, Ewa Potlesch, starb schon im Januar letzten Jahres. Jadwiga Rapé nun, wesentlich jünger, ist bekannt geworden, vor allem in Oratorienaufnahmen unter Peter Schreier als Dirigent, aber auch schon unter Nikolaus Harnoncourt, ebenso in den Szymanowski-Aufnahmen von Simon Rattle und im Ring des Nibelungen, dirigiert von Bernard Haitink. Da wirkt sie an prominenter Stelle mit. Ich muss gestehen, dass ich längere Zeit nicht an die Sängerin gedacht hatte. Umso mehr dämmern mit ihrem Namen Zeiten herauf, wo Schallplatten und ihre Inhalten noch eine Bedeutung zugemessen wurde. Mein Gott. Hier kommt Jadwiga Rapé 1988 als Erda in München unter Leitung von Bernard Haitink. Den Wotan singt James Morris, die Fricka ganz kurz Mariana Lipowczyk.
Oh, Sorgen und Pflichten, dich muss ich passen, alles erfahren.
Was willst du, Väter, allein und allein? Schweige die Rede, achte ihr Wort.
Jadwiga Rappé als Erna, James Morris als Wotan, Mariana Lipowczyk als Fricka und das Ensemble der Rheingold-Aufnahme von Bernhard Haitink mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Am nächsten Samstag hätte, veranstaltet von der Komischen Oper, eigentlich die Neuproduktion von Gerd Naczynskis DDR-Musical Mein Freund Bunbury im Zelt am Roten Rathaus gezeigt werden sollen. Ausgerechnet diese mit Abstand interessanteste Premiere der Saison wurde gekappt aus den bekannten Sparzwängen heraus. Eine solche Narbe, peinvoll und peinlich zugleich, wollen wir hier nicht mit Schweigen übergehen, folgt stimmenlos das Vorspiel. Vorspiel zu Mein Freund Bunbury von Gerd Naczynski, großes Rundfunkorchester Berlin, gleichfalls inzwischen untergegangen, 1964 unter Leitung des Komponisten Gerd Naczynski, aus Anlass der weggesparten Premiere des Stücks, die für kommendes Wochenende vorgesehen war. Kurze Folge zur Wiederaufnahme unserer kleinen Ermunterung zu Palestrina aus Anlass des 500. Geburtstages von Giovanni Pierluigi da Palestrina. Seine erste wichtige Stelle übernahm Palestrina 1555 an der Kirche San Giovanni in Laterano, dem römischen Bischofssitz des Papstes, zugleich die nach dem Petersdom zweitwichtigste Kirche in Rom, und zwar dort als Nachfolger von niemand geringerem als Orlando di Lasso. Orlando di Lasso, 7 Jahre jünger als Palestrina, war an der Lateranbasilika nur gut ein Jahr geblieben. Er verließ Rom, um in die Niederlande, woher er stammte, zurückzukehren. Orlando di Lasso, oder Lassus, wie man eigentlich sagt, blieb mit Palestrina aber bis zu dessen Tod 1594 in freundschaftlichem Kontakt. Er selber starb im selben Jahr wie Palestrina, 1594. Orlando di Lasso hat es, das können wir hier ruhig einmal feststellen, vielleicht noch ein bisschen weitergebracht als Palestrina. Repräsentiert er doch den neben Josquin des Prez bedeutendsten Komponisten und Kapellmeister der Renaissance. Hier kommt er als Nachbar von Palestrina, die Lamentatio Tertia aus seinen sicherlich späteren Hieremie Prophete Lamentationes. Wir hören Philipp Herrewege 1989, also bei einem seiner eher frühen Ausflüge zur Renaissance, Orlando di Lasso. Jeremie Prophetae Lamentationes, daraus die Lamentatio Tertia von Orlando di Lasso mit dem Ensemble Vocal Européen unter Philipp Herrewege, 1989. Luz de Lejos, zu Deutsch Erleuchte die Ferne, so heißt ein Klavierkonzert des jungen argentinischen Komponisten Alex Nante, nie gehört. Das Werk bildet den Höhepunkt einer neuen CD mit 3 modernen Klavierkonzerten, gespielt von dem französischen Pianisten Alexandre Tarot. Kassengift, ganz gewiss, denn nicht nur Alex Nante, sondern auch die Namen der anderen beiden auf dieser Platte, Thierry Pécou und Ramon Lascano, gleichfalls zeitgenössische Komponisten, die Klavierkonzerte gemacht haben, sind nicht rasend bekannt. Dass die Firma Erato sich für diesen Liebesdienst für einen ihrer in Frankreich gut etablierten Klavierstars bereit fand, in Zeiten wie diesen, ist erstaunlich. Es werden ja insgesamt viel zu wenige Klavierkonzerte komponiert, würde ich denken, obwohl es sich um eine Gattung handelt, mit der man noch vergleichsweise verlässlich gängige Konzertformate beliefern kann. Diese Missstand wird hier nach Kräften abgeholfen mit Vorschlägen. Alexandre Tarot selbst hat sich, nehme ich an, für die Entstehung der Werke ins Zeug gelegt. Der Schlüssel und zugleich Schlusssatz von Luz de Lejos, wie gesagt, erleuchte die Ferne, wahrt ganz erstaunlich die Ruhe. Wollen wir honorieren. Komponist Alex Nante ist 33 Jahre alt, komponiert tonal, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. Neue Generationen, neue Selbstverständlichkeiten, neue Banalitäten. Entscheiden Sie selbst. Auf Radio 3 sind Sie immer noch bei der Sendung Meine Musik, dienstags mit Kallios Kaiser. Luz de Lejos, zu Deutsch Erleuchte die Ferne, ein Klavierkonzert von Alex Nante, Alexandre Tarot Klavier mit dem Orchestre National de Lille unter Emilia Hoving. Und auch für diese Musik gilt im Grunde genommen, kann man spielen, ohne rot zu werden. Im Alter von 89 Jahren, schon vor Wochen, starb die österreichische Schauspielerin Elisabeth Orth. Sie war die Doyenne des Burgtheaters, ein Ehrentitel, der an die nominell dienstälteste und für am würdigsten befundene Schauspielerin der Wiener Burg vergeben wird. Vor ihr, mit einigen Trägerinnen dazwischen, war es viele Jahre lang ihre Mutter gewesen, die legendäre Paula Wessely, während ihr Vater, Attila Hörbiger, zwar gleichfalls sehr bedeutend war, aber niemals Doyen geworden ist. Der damalige und der jetzige Doyen des Burgtheaters sind zusammengenommen nicht mal so wichtig, wie Attila Hörbiger es war. Fügt man noch hinzu, dass die weit populärere Christiane Hörbiger die jüngere Schwester von Elisabeth Orth war, so spürt man den Druck auf den Schultern, unter dem Elisabeth Orth ihren Weg machte. In Berlin gehörte sie einige Jahre zum Ensemble der Schaubühne. Dort konnte man, abgesehen von ihrer damaligen Lebenspartnerin Andrea Breth, die sie aber auch kaum für größere Rollen besetzte, im Grunde wenig anfangen. Mit Elisabeth Orth ein Jammer. Größere, wirklich tolle Rollen bekam Elisabeth Orth erst wieder zu spielen, als sie ans Burgtheater, von wo sie gestartet war, zurückkehrte. Eine Galionsfigur auch deswegen, weil sie mit der Vergangenheit ihrer Eltern öffentlich haderte. Sie spielte nun, nach Wien zurückgekehrt, die Elisabeth in Maria Stuart, neben Corinna Kirchhoff in der Titelrolle, ebenso den Großinquisitor in Don Carlos. Beides überragende Andrea Breth-Inszenierungen einer zweifellos großen Schauspielerin. Elisabeth Orth war die eindeutig wichtigste und beste unter den Töchtern und Nachfahren der Paula Wessely. Tragik und Bürde ihrer Familiengeschichte wurde noch dadurch erhöht, dass ihre Eltern wegen ihr, und zwar damit sie weiterhin in Wien zur Schule gehen könnte, nicht emigriert waren und somit in die Fänge der kulturpolitischen Nazis nach dem sogenannten Anschluss Österreichs gerieten und sich einwickeln ließen. Davon sollte sich die Karriere der Wessely nie wieder erholen. Obwohl ihr eine Karriere in den USA vielleicht durchaus möglich gewesen wäre, Paula Wessely war immerhin das Vorbild von Ingrid Bergman. In dem Film All About Eve mit Betty Davis wird sie, die Mutter Elisabeth Orths, als eine der 3-4 größten Schauspielerinnen der Welt genannt. Und das war sie auch. Makaber mag es erscheinen, wenn ich hier anlässlich des Todes von Elisabeth Orth fast mehr Worte auf Paula Wessely verwende und dennoch vielleicht angebracht, denn auch dieses Kapitel einer Schauspielerdynastie scheint jetzt mit dem Tod Elisabeth Orths der Sache nach abgeschlossen, auch wenn ihre jüngere Schwester Marisa Hörbiger ebenso wie ihr Sohn Cornelius Obonja noch tätig sind. Elisabeth Orth war auch unter anderem eine fulminante Leserin im Rahmen öffentlicher Lesungen, doch der Hörbuchmarkt ging achtlos an ihr vorbei. Würde sie es übel nehmen, wenn ich jetzt einen Titel von Paula Wessely spiele? In der Unbedarftheit des Folgenden, ich wäre so gern einmal verliebt, aus der Operette Sissi von Fritz Kreisler mit Paula Wessely im Duett mit Hans Jahrey, scheint die ganze virtuose Verdrängungsmechanik mit auf, an der noch ihre Tochter zu tragen hatte. Und ist trotzdem schön?
Ready? lieb, wüsste gerne, ob es das gibt, dass man lacht, wie man lacht, und zugleich möchte weinen vor Seligkeit. Ich wär so gern einmal verliebt, wie man so mal nur ist und dann nie mehr vergisst.
Das ist sehr lieb, was Sie da sagen, die Mamsell. Na, da müsst ihr doch eigentlich heiraten, ne?
Ich glaube, ich werde wahrscheinlich nie heiraten.
Nein?
Und wenn, dann nur einen Mann, mit dem ich mich ganz verstehe. Einen, der für die Natur schwärmt, wie ich, und der durch Gottes wunderbare Welt gehen kann, mit Augen eines Dichters.
So?
Ja, der nur so seinen Träumen lebt, wie ich.
Ich glaube beinahe, aber sie darf's niemandem sagen, die Mamsell. Denn für einen Kaiser schickt sich sowas nicht. Ich träume dasselbe wie sie.
So?
Ja, ich glaube ganz genau dasselbe. Auch ich wäre so gern einmal verliebt. Ich wüsste so gern, ob sowas überhaupt gibt, dass man lacht, dass man immer nur lacht. Und zugleich möchte ein bisschen weinen. Na ja, vor Seligkeit halt. Ich wär so gern einmal verliebt.
So vom Herzen verliebt, wie man so mal nur ist und dann nie mehr vergisst.
Paula Wesseli, die Mutter von Elisabeth Orth, hier im Duett mit Hans Jahrey 1932 in der Operette Sissi von Fritz Kreisler, Text Ernst Marischka. Wahre Talente müssen gefeiert werden. Morgen bespreche ich hier auf diesem Sender um 12.10 Uhr die neue CD von Klaus Mäkelä, dem finnischen Shootingstar. 29 Jahre ist er jung und hat als künftiger Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra und des Konzertgebäude-Orchesters beide ab 2027 bereits nahezu alles erreicht, was man als Dirigent erreichen kann. Zu toppen wäre das höchstens noch durch die Berliner Philharmoniker, aber die sind zumindest derzeit noch gut versorgt. Neu aufgenommen hat Mäkelä mit dem Orchestre de Paris, bei dem er noch ist, die unvermeidliche Symphonie Fantastique von Hector Berlioz. Without further ado, denn morgen kann ich hier so lange Ausschnitte nicht spielen, beginnen der Scène au Champ, Szene auf dem Lande, des dritten Satzes von Hector Berlioz aus der Symphonie Fantastique, Klaus Mäkelä live mit dem Orchestre de Paris. Ich habe absichtlich einen schwierigen Satz herausgesucht, nämlich den dritten Satz Scène au Chant aus der Symphonie Fantastique von Hector Berlioz. Ein langer Satz, den Klaus Mäkelä hier am Pult des Orchestre de Paris live 2024 noch länger erscheinen lässt, als er eigentlich ist, als wollte er die Ambivalenz des Landaufenthaltes hier noch künstlich betonen. Letzte Woche erinnerte ich hier in der letzten Lockerung einer lose gehaltenen Schlussrubrik dieser Sendung an den Musicalstar Mitzi Gaynor. Die Sängerin war, was in Europa nicht sonderlich zur Kenntnis genommen wurde, im Oktober vergangenen Jahres gestorben mit 93 Jahren. Ich war von den Socken hinsichtlich der Qualität dieser Musical-Sängerin, die durch Filme wie There's No Business Like Show Business, dort immerhin antretend gegen Ethel Merman und Marilyn Monroe, vor allem aber durch South Pacific von Richard Rodgers berühmt geworden war in den 50er Jahren. Heute der wohl schönste von ihr gesungene Titel überhaupt, und zwar aus South Pacific von Rodgers and Hammerstein, I'm Gonna Wash That Man Right Out of My Hair. Und davor gleichfalls mit Mitzi Gaynor, Island in the West Indies aus Vernon Duke's Musical The Ziegfeld Follies. Mitzi Gaynor.
Oh, there's an island down in the West Indies, $10 can buy, away from Rubens and from Lindy's, neath a tropic kaleidoscopical sky. We'll lie around all day and just be lazy, the world far behind. If that's not heaven, then I'm crazy, with no taxes and with no axes to grind. No traffic jams under the palm trees by the sea, with breadfruit and yams, we'll never need the AMP. In that romantic isle in the West Indies, no airplanes above, we'll watch the turtles at their shindies, you and me and the Caribbean and love.
Off your range, rub him out of the roll call and drum him out of your dreams. Oh, ho!
If you laugh at different comics,
if you root for different teams,
waste no time, weep no more. Show him what the door is for.
Drum him out of the roll call and drum him out of your dreams. Oh, ho!
I went and washed that man right out of my hair. I went and washed that man right out of my hair. I went and washed that man right out of my hair and sent him on his way. I went and washed that man right out of my hair. I went and washed that man right out of my hair. I went and washed that man right out of my hair and sent
zweimal Mitzi Gaynor, I'm Gonna Wash That Man Right Out of My Hair aus South Pacific von Richard Rodgers mit Orchesterunterleitung von Orphan Newman und davor Islands in the West Indies aus The Ziegfeld Follies von Vernon Duke. So, damit Schluss für heute. Hier übernimmt jetzt meine liebe Kollegin Caroline Pierich im Nachmittag. Sie hat ein Gespräch mit dem Architekturhistoriker Christian Freigang und zwar über die Reichstagsverhüllung von Christo und Jean-Claude vor 30 Jahren und um 16.40 Uhr ein Beitrag von Imke Griebsch über das Oter-Heidische Kabinett im Schloss auf der Pfaueninsel. Noch kurzer Titel von Pierre Falaise mit dem Brisk Recorder Quartet. Mein Name ist Kailius Kaiser. Ihnen noch einen schönen Nachmittag und Abend.
Die deutsch-israelischen Literaturtage. Sie bringen Autorinnen und Autoren zusammen. Seit 20 Jahren. Dieses Jubiläum und der verschärfte Nahostkonflikt prägen nun die Literaturtage 2025. Was vermag Literatur in der grausamen Gegenwart von Terror und Krieg? Ein Austausch unter dem Motto »Alles anders«. Es geht um Kraft für Ideen und um Zukunftsbilder. Um die Kunst des Zuhörens und des Perspektivwechsels. Verschiedene Perspektiven bringen bereits die Gäste durch Herkunft und Heimat mit. Jüdische Deutsche genauso wie arabische und jüdische Israelis oder Juden mit Wurzeln im Orient. Alles anders. Die deutsch-israelischen Literaturtage 2025 am 19. und 22. Juni in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
16 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bei Schüssen an einer Schule in Graz in Österreich sind nach neuen Angaben mindestens 10 Menschen getötet worden. Darunter ist auch der mutmaßliche Schütze. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Österreich-Korrespondent Wolfgang Fechtel.
Sein Motiv wird noch untersucht. Boulevardmedien vermuten einen ehemaligen Schüler. Probleme mit Mobbing werden genannt. Die Salzburger Nachrichten berichten von 2 Schusswaffen, eine Pistole, eine Schrotflinte. Beide habe der mutmaßliche Täter offenbar legal besessen. Die Schule ist inzwischen evakuiert, die Lage sicher, sagt die Polizei. Schülerinnen und Schüler werden in einer nahegelegenen Halle von Kriseninterventionsteams betreut. Eltern, Angehörige ebenfalls. Die Grazer Bürgermeisterin spricht von einer Tragödie. Noch unklar ist die Zahl der Verletzten. 30 könnten es sein, heißt es, einige auch schwer verletzt. Nicht ausgeschlossen deshalb, dass die Zahl der Toten weiter steigen könnte.
Bundesinnenminister Dobrindt hat am Vormittag den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Demnach hat die politisch motivierte Gewalt deutlich zugenommen. Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz auf rund 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten lag 2024 um fast 50% höher als im Jahr davor. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000. Davon sind gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des Nahostkonfliktes kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten und antisemitischer Hetze. Protestschwerpunkt war dabei Berlin. Der Berliner Senat will die Vornamen deutscher Verdächtiger von Messerstraftaten auch weiterhin nicht herausgeben. Das hat die Innenverwaltung nach Angaben einer Sprecherin entschieden, nachdem sie den Beschluss des Landesverfassungsgerichtes in dieser Streitfrage geprüft hat. Laut Gericht hatte der Senat einen Antrag des AfD-Abgeordneten Wallendar zu Unrecht abgelehnt. Wallendar wollte die 20 häufigsten Vornamen der deutschen Verdächtigen bei Messerstraftaten im Jahr 2023 wissen. Die Begründung des Senats, dass durch eine Namensnennung einzelne Menschen identifiziert werden könnten, reichte dem Gericht nicht aus.